Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Vielleicht erinnert sich die eine oder der andere. Im Februar 2003 spricht der damalige US-Außenminister Colin Powell vor dem UN-Sicherheitsrat unter dem Vorsitz Deutschlands mit Außenminister Joschka Fischer und zwar zur Entwaffnung des Irak. Er bezieht sich auf Geheimdienstinformationen von einem irakischen Ingenieur, der Beweise für mobile Biowaffenlabore auf Lastwagen geliefert habe. Das Problem, es entsprach nicht der Wahrheit. Im Film Curveball rollt Drehbuchautor und Regisseur Johannes Naber die Geschichte um den irakischen Asylbewerber Rafid Alwan, Codename Curveball, wieder auf. Der Mann, der behauptete, Insiderwissen über die irakische Biowaffenproduktion zu haben und vom BND dazu ausgefragt wurde. Letztlich ging es Alwan darum, einen deutschen Pass zu bekommen. Dennoch, die Falschaussagen blieben in der Welt bzw. wurden nicht zurückgenommen vom Bundeskanzleramt, vom BND und CIA und führten letztlich mit zum Krieg der USA gegen den Irak. So mal knapp zusammengefasst. Der Film beruht auf überprüfbaren Tatsachen, ist aber ein Spielfilm, der nun auch hier und da mit dokumentarischen Elementen gespickt ist, wie etwa Auszügen aus Reden vor der UN-Vollversammlung. Curveball läuft heute an, ist übrigens auch für den Deutschen Filmpreis nominiert in 3 Kategorien. Ich habe vor der Sendung mit dem Regisseur Johannes Naber gesprochen und meine erste Frage war, Herr Naber, was ist Wahrheit für Sie?
Ja, gute Frage. Guten Tag.
Guten Tag.
Ich glaube, Wahrheit ist vor allem erstmal ein sehr, sehr relatives Gut. Und Wahrheit ist Verhandlungssache. Wir müssen in der Gesellschaft um die Wahrheit ringen, darum verhandeln, was Wahrheit ist. Wahrheit ist keine absolute Größe.
Ist es nicht, könnte man ja denken. Ne? Entweder ist etwas grün oder es ist nicht grün. Es ist gelb oder blau oder schwarz.
Ja, Wahrheit ist das Resultat aus Fakten, sag ich mal, ne? Und jeder baut sich das eben tatsächlich selbst so zusammen, wie er die Fakten eben gerne sehen würde, ne? Irgendwie, also der eine betont das eine, der andere betont das andere, lässt wiederum das unter den Tisch fallen. Ja, das kennen wir aus dem Privatleben ja sehr gut. Das ist ein psychologischer Effekt, ne? Dass wir, wenn wir mit einer vorgefassten Meinung in einen Diskurs gehen, dass wir dann auch nur die Fakten gelten lassen, die unsere Meinung unterstützen und erhärten und alles andere einfach unter den Tisch fallen lassen. Und genau das ist passiert beim BND im Zusammenhang mit der Affäre Curveball.
Hat der Film eigentlich Ihr Vertrauen in deutsche Politik getrübt? Also immerhin wussten ja Politiker, dass es keinen echten Beweis für die Biowaffen gab, wie Joschka Fischer und auch der damalige Chef des Bundeskanzleramts und der ist der heutige Bundespräsident Steinmeier.
Ja, also sagen wir mal so, es hat mich doch sehr enttäuscht und auch geärgert, weil ich damals 2003, als dieser Krieg anfing, auch demonstriert habe dagegen und irgendwie wie alle anderen auch wusste, dass wir da grandios beschissen werden und dass die Gründe, die da vorgelegt werden, warum dieser Krieg unbedingt geführt werden muss, nicht stimmen oder dass da irgendwas nicht stimmt. Aber was ich eben nicht wusste, ist, dass meine Regierung damals schon den Beweis dafür in der Tasche hatte, dass es nicht stimmt und ihn für sich behalten hat. Das hat mich sehr geärgert.
Wie sind Sie auf die Geschichte von Curveball gestoßen und was hat Sie daran gereizt? Also letztlich, das ist ja das Thema der alternativen Fakten, die ja seit Trump noch mehr Auftrieb bzw. eine Bezeichnung bekommen haben, auch nicht neu.
Na, gestoßen bin ich darauf in der Presse, ganz ehrlich. Irgendwann ist Rafid Alwan vor die Presse gegangen, hat sich geäußert, obwohl der BND ja nicht wollte, dass er mit irgendjemandem spricht. Die wollten, dass er die Klappe hält. Dann habe ich diese Interviews gelesen und dachte, ach interessant, diese Quelle war eine deutsche Quelle. Und langsam hat sich dann entblättert durch die Arbeit von vielen Journalisten, was da wirklich vorgefallen ist. Und irgendwann kam ein Moment, wo wir dachten, da muss man einen Film drüber machen.
Warum? Also ich meine, es ist ja auch eine recht komplexe Geschichte. Ne? Ist auch die Frage, wie man die ganzen Informationen, die da zusammenkommen, dann in einen Spielfilm bündelt. Und es ist ja tatsächlich ein Spielfilm, wenn auch auf wahren Begebenheiten beruhend.
Ja, es gibt ja viele, viele Presseartikel, journalistische Arbeiten, Dokumentationen, den wunderbaren Dokumentarfilm Krieg der Lügen, der sogar einen Emmy gewonnen hat, der sich nur mit Rafid Alwan und dieser Affäre Curveball auseinandersetzt. Aber alle diese Beiträge haben nicht dazu geführt, dass tatsächlich die entscheidenden Fragen nochmal gestellt werden und dass das Ganze nochmal in seiner Brisanz erkannt wird. Und unser Versuch war eben tatsächlich, weil es eben so ein komplexer Stoff ist und weil es so ein schwieriger Vorgang ist, das Ganze so zu bündeln und so zu vereinfachen, dass es in 1,5 Stunden, in 2 Stunden Kinospielfilm begreifbar wird und dass man den Komplex versteht, dass man begreift, was war da eigentlich los.
Aber mit Rafid Alwan haben Sie im Vorfeld dann nicht gesprochen im Zuge Ihrer Recherchen?
Wir haben lange darüber nachgedacht, ob wir ihn treffen sollen und haben uns dagegen entschieden, weil wir auf der einen Seite wussten, dass er eine sehr unzuverlässige Quelle ist. Also um tatsächlich die wahren Vorgänge oder die Begebenheiten, die sich damals ereignet haben, auszuleuchten, taugt er nicht, weil er schon ein Geschichtenerzähler ist, ne? Und notorischer Falschgeschichtenerzähler. Das weiß man nun inzwischen, das belegt. Und wir wollten ihm auch nicht die Chance geben, zu behaupten, dass wir seine Interpretation der Geschichte in irgendeiner Weise verwendet haben. Wir wollten ihm nicht Zugang geben zu unserer Geschichtengenese. Das war eine Entscheidung, die uns nicht leicht gefallen. Aber da wir so eine profunde und tiefe Faktenlage über ihn hatten und so viele Filme über ihn gesehen haben, auch mit so vielen Leuten gesprochen haben, die ihn kannten oder kennen, haben wir uns dazu entschieden, dass das der bessere Weg ist.
Für mich hat der Film den Eindruck erweckt, dass sie in dieser Machart, also dieser Verbindung von Spielfilmen, aber eben auch realem, es gibt ja auch ein paar dokumentarische Elemente, kurze Szenen aus Nachrichtensendungen oder so, oder auch die UN-Besprechung mit dem vermeintlichen Beweis, dass die Biowaffen mobil mit LKWs immer wieder verschoben wurde und so weiter. Also diese Verbindung zwischen realem und fiktionalem hatte für mich den Eindruck erweckt, dass sie quasi auch sowas wie die alternativen Fakten auf dieser Ebene in Ihrem Film spiegeln. Können Sie damit was anfangen?
Nee, das sehe ich anders, ehrlich gesagt. Uns ging es natürlich ganz stark darum, die Mechanismen aufzuzeigen, die dazu führen, dass alternative Fakten plötzlich so einen Nachhall finden und dass das irgendwie, obwohl es eigentlich niemand wollte, zumindest aus Deutschland heraus, dass die Weltgeschichte so mitprägt. Was passiert da und wie entsteht sowas? Ich glaube, dass diese Genese des Irakkriegs so ein bisschen die Büchse der Pandora geöffnet hat, was alternative Fakten angeht, weil hier zum ersten Mal durch die US-Administration auf eine Art und Weise eine Falschinformation verwandt wurde. Es war eben nicht nur so, dass die Leute, die diese Lüge in die Welt gesetzt haben, wussten, dass es nicht stimmt, sondern sie waren sich auch darüber klar, dass jeder sofort begreift, dass es gelogen ist. Und es war ihnen egal. Und das ist eben tatsächlich eine neue Qualität gewesen von Fake News, von falschen Fakten. Und die hat meiner Meinung nach direkt zu Donald Trump geführt und zu allem, was wir jetzt haben. Und eben auch zu der Renaissance von Verschwörungsglauben und Ähnlichem.
Und es ist ja also seit einigen Jahren wahrscheinlich immer mehr auch ein regelrechter Infokrieg weltweit im Gange. Ein Kampf um die Wahrheit, um ja Fake News, es geht um Framing, es geht um die, haben Sie anfangs schon gesagt, die geschickte Auswahl von Inhalten. Was fokussiert man wie, was stellt man an welchem Platz? Beobachten Sie das immer noch weiterhin mit sehr mulmigem Gefühl und eben auch Bezug auf Ihren Film?
Ja, auf jeden Fall. Es wird immer hemmungsloser, werden Varianten von Wahrheit oder behauptete Wahrheiten verwendet, um Politik zu machen, um Fakten zu schaffen. Und diese Fakten führen dann wiederum zu neuen falschen Wahrheiten. Und das ist eine Dynamik, die sehr ungut ist. Wir haben letztendlich ein Prinzip verlassen, das uns eigentlich über die letzten 100 Jahre immer geprägt hat. Und das war, dass die Welt irgendwie versucht hat, zu einem gemeinsamen Wahrheitskonsens zu finden. Und das passiert nicht mehr. Die Wahrheit wird auf verschiedenste Art und Weisen in Bubbles, in verschiedenen Sphären anders generiert und kommt zu anderen Ergebnissen. Und das steht sich dann gegenüber. Und das ist eine große Gefährdung für unsere Demokratie, für unsere Gesellschaft, glaube ich.
Kann man ja ganz schön resigniert werden eigentlich, ne? Wenn man das im Hinterkopf hat. Wem kann man noch glauben? Wem kann man noch trauen?
Ja, man kann den Fakten trauen, man kann den Beweisen trauen, man kann zurück zu wissenschaftlichen Methoden, wie Wahrheit verhandelt wird. Ne? Irgendwie die Wissenschaftler, die machen das ja. Da stellt einer eine These auf, die versucht er zu belegen, zu beweisen, veröffentlicht das und dann äußern sich die anderen Wissenschaftler dazu, überprüfen das. Vielleicht sind die dann auch mal kritisch den Beweisen gegenüber, die da herangezogen werden und so weiter und so fort. Und am Ende wird eben eine Version von Realität verhandelt, die dann wiederum die Grundlage ist für Weiteres. Und dieses Prinzip, diese Mechanismen, die sind außer Kraft gesetzt, sobald Geheimdienste im Spiel sind, weil da eben niemand gegencheckt, niemand validiert. Das passiert alles intern und wenn es nicht opportun ist, dann wird es halt vielleicht auch mal unter den Tisch fallen gelassen, dass eine Validierung vielleicht nicht so gut war.
Nochmal zurück konkreter zum Film. Der hat ja auch durchaus skurrile, satirische Elemente, gerade in der Figur des Biowaffenexperten Wolf, gespielt von Sebastian Blomberg, oder auch von BND-Agent Schatz, gespielt von Thorsten Merten, hervorragend. Also das Tragische und das Skurril-Witzige ist bei Ihnen oder grundsätzlich in der Welt nah beieinander, oder?
Ja, also ich glaube, irgendwie all die ganzen Schrecklichkeiten sind manchmal nur zu ertragen, wenn man sich auch mal traut, darüber zu lachen. Und genauso war es in dem Film. Die ganzen Vorgänge sind ja tatsächlich auch so grotesk, dass wir nicht umhin kamen, auch das Absurde daran zu betonen. Und das führt dazu, dass man vielleicht auch manchmal lachen muss. Und manchmal bleibt dann das Lachen vielleicht um Halse stecken.
Thorsten Merten ist ja auch unter anderem für den Deutschen Filmpreis nominiert als beste männliche Nebenrolle, neben auch bestes Drehbuch und bester Spielfilm ist auch nominiert. Ist ein hervorragender Schauspieler sowieso und den Typen vom BND in seiner Albernheit und aber auch gleichzeitig Gefährlichkeit und Karrieregeilheit stellt er wunderbar dar. Was schätzen Sie besonders an ihm? Haben Sie ihn ausgesucht oder die Casterin?
Na, wir haben das zusammengetan. So funktioniert das. Und dann haben alle zusammen überlegt, ob der richtig ist, der SWR, der federführende Sender und alle anderen, die Produzenten. Das war aber meine Wunschbesetzung. Und da hat auch niemand widersprochen, weil er einfach ein hervorragender Schauspieler ist. Und habe ich mit ihm geredet und er hat sich eben darauf eingelassen, das Ganze so auf die Spitze zu treiben. Ja, ich bin sehr stolz auf seine Darstellung.
Haben Sie für sich eine Quintessenz aus Ihrem Film, irgendwie eine Lehre, eine Moral, irgendwas für sich gelernt?
Ich glaube, der Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Also der Film kommt jetzt ins Kino heute und ich bin sehr gespannt, was da passiert, was für eine Dynamik das nochmal entwickeln kann, die Geschichte. Ne? Also ich habe den Film gemacht, weil ich wollte, dass bestimmte Fragen nochmal auf den Tisch kommen. Und das passiert gerade und das beobachte ich mit großem Interesse und auch mit Freude. Und bin gespannt, zu was für einem Ergebnis das am Ende führt. Kann ein Spielfilm, ein Kinofilm in Deutschland tatsächlich eine politische Debatte nochmal befeuern, auslösen oder geht das nicht? Das ist die Frage, die ich mir gestellt habe und die Antwort werden wir bald kennen.
Wäre wünschenswert. Vielen Dank für das Korsegespräch, Johannes Naber. Die Polit-Satire Curveball kommt heute, wie gesagt, in die Kinos. Das war ein Gespräch mit Regisseur und Drehbuchautor Johannes Naber über seinen Film, über alternative Fakten und die vielen Facetten der Wahrheit.